Dieser Podcast wird präsentiert von der HWZ. Berufsbegleitend weiterbilden an der Hochschule für Wirtschaft Zürich, direkt beim Hauptbahnhof.
NZZ Megahertz. Staffel 1. Konsum.
Hallo und herzlich willkommen zu NZZ Megahertz. Ich bin Jenny Rieger und ihr hört heute schon die 7. und letzte Folge dieser Staffel zum Thema Konsum. Und wir haben jetzt schon ziemlich viel darüber gehört, warum wir konsumieren, was das mit uns macht, dass uns das so einen kurzfristigen Kick geben kann, aber langfristig auch ziemlich unglücklich machen. Und was natürlich auch immer wieder aufkam als Thema ist, dass es zu viel ist und irgendwie außer Kontrolle geraten. Und die Frage ist ja jetzt so ein bisschen, was machen wir jetzt damit? Und ich würde gerne diese letzte Folge auch ein bisschen benutzen für ein Resümee. Und zwar zusammen mit Greta Tauber, die aus Leipzig zugeschaltet ist. Hallo.
Hallo, ich freue mich.
Ich freue mich auch, dass du da bist. Greta, was mir eben öfter mal passiert ist in der Auseinandersetzung mit diesem Thema Konsum und auch mit meinem eigenen Konsum, da kommt man eigentlich nicht drum rum, ist so, muss das sein und warum bin ich in diesem System gefangen und ist es nicht möglich, da irgendwie komplett auszubrechen, mich da komplett rauszunehmen aus diesem Hamsterrad? Und du hast das vor, es ist jetzt schon mehr als 10 Jahre her, mal versucht in so einem ziemlich beeindruckenden Selbstversuch, finde ich. Also du hast versucht, dich von Notvorräten zu ernähren und von Wildkräutern, du hast Pilze gezüchtet, du bist mit so einer aussteigermäßigen Leuten Containern gegangen, du warst ohne Geld in den Ferien, du hast das Gärtnern für dich entdeckt. Was ist denn davon noch übrig heute?
Das ist natürlich immer eine große, schwere Frage, weil wenn man so ein Jahr sich Zeit gibt, um wirklich mal zu versuchen, was sind eigentlich andere Möglichkeiten des Konsumierens, dann findet man ja wesentlich mehr raus als andere Möglichkeiten des Konsumierens, sondern man merkt plötzlich, dass man sich selbst auch verändert und das ganze Wertekonstrukt verändert. Das heißt, die Frage, die du zuerst gestellt hast, nämlich warum fällt mir das eigentlich so schwer, mich aus diesem System zu lösen, liegt nicht nur daran, dass das System uns so fest im Griff hat, sondern das liegt natürlich auch ein bisschen an unserer Position, die wir da eingenommen haben. Und ich glaube, das Verrücktwerden, also aus dem vorherigen Platz, das ist eigentlich das, was ich mitgenommen habe. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass ich verrückt geworden bin in der Zeit. Ja. Aber wenn du fragst nach ganz, ganz konkreten Sachen, die ich verändert habe.
Ja, also einfach, das dauert an bis heute.
Ja. Ja, weil, also ich weiß noch, dass direkt nach dem Experiment, nach dem einen Jahr, konnte ich gar nicht mehr in Kaufhäuser gehen oder in Läden gehen. Dieser Geruch zum Beispiel in so, im H&M oder in anderen Läden, der hat mich schon irgendwie total verrückt gemacht, diese Plastikprodukte irgendwie zu riechen. Auch irgendwie in einen Bäcker oder in einen Supermarkt zu gehen und diese sehr, sehr vollen Regale mir anzugucken, das macht dich irgendwie fertig, wenn man so ein Jahr lang, sagen wir mal, von der anderen Seite an die Supermärkte rangegangen ist und so in die Container reingeklettert ist. Das erzeugt dann so eine Art ein perverses Gefühl, ja. Dann denkt man, ich kann doch jetzt nicht hier vorne irgendwie diesen Joghurtbecher nehmen, obwohl ich weiß, dass er wahrscheinlich heute Abend hinten aussortiert wird. Und das ist tatsächlich bis heute so, ich kann nicht in solche richtigen Großmärkte reingehen. So, und bei uns heißen die so Kaufland und Hit und so, wo man so eine Stunde braucht, bis man so einen Wagen irgendwie einmal durchgefahren hat. Das überfordert mich immer noch.
Greta Taubert ist Autorin und Reporterin und lebt in Leipzig. Sie schreibt unter anderem für die Zeit und für das SZ-Magazin der Süddeutschen Zeitung. Der Selbstversuch, von dem wir hier sprechen, ist der konsequenteste und wahrscheinlich invasivste, von dem ich bisher gehört habe. Greta beschreibt ihn in ihrem Buch Apokalypse jetzt, das 2014 im Eichborn Verlag erschienen ist. Ein ganzes Jahr hat sie diesem Selbstversuch gewidmet. Doch wie ist die Idee dazu eigentlich entstanden?
Interessanterweise ist der emotionale, psychologische und geistige Zustand, in dem ich mich damals wiedergefunden habe, ein recht ähnlicher, den ich im Moment bei sehr vielen Menschen beobachte. Nämlich, dass man das Gefühl hat, wir sind irgendwie umstellt von übermäßig großen Krisen, allen voran die Klimakrise. Und heute ist auch wieder ein Bericht rausgekommen, dass der März in Deutschland wärmer ist als jemals zuvor. Und immer diese Frage, was mache ich denn jetzt mit diesen ganzen schlechten Nachrichten, die, wenn man sie eben runterbricht, ja, also von Artensterben über Rohstoffkrise, über Wirtschaftskrise, schon in diesem westlichen Hunger nach Rohstoffen begründet ist. Und der wird immer wieder auf unseren Überkonsum zurückgeführt. Und diesen Punkt, so, der hat mich sozusagen verrückt gemacht, weil es immer heißt, wir müssen ein Bewusstsein schaffen, die Leute müssen verstehen, in was für einer Situation wir drin sind. Ja, okay, aber I know, so, ich lese es seit Jahren, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Und das hat sich bei mir wirklich immer weiter gesteigert und ich habe so dieses Gefühl der Ohnmacht nicht mehr ausgehalten und dachte, ja, kann ich nun was machen oder nicht? Und nützt es irgendwas oder nicht? Und als Journalistin mag ich das eigentlich so mit meinem ganzen Körper in Recherchen einzusteigen, wenn ich merke, dass so das Lesen und das Befragen anderer Leute nicht mehr hilft. Und darum habe ich dann beschlossen zu sagen, okay, dann, wenn es an dem individuellen Konsum so viel hängt, dann probieren wir das halt einfach mal aus, ob es auch anders ginge.
Wie bereitet man sich vor auf sowas?
Oh, ich habe mich eigentlich überhaupt nicht vorbereitet.
Überhaupt nicht, okay.
Also es gab so einen auslösenden Faktor oder so ein auslösendes Moment. Da saß ich mit meiner Familie an einem sehr reich gedeckten Tisch zu einem Familienfest. Und ich komme so aus Thüringen, da wird halt immer wieder nachgelegt. Und die Oma fragt ganz sorgenvoll, nachdem man irgendwie schon riesiges Mittagessen gegessen hat, wann man denn jetzt irgendwie noch mal Platz schafft für irgendwie die Kuchensachen. Und ich konnte da nicht Nein sagen. Es ist irgendwie, man muss essen, weil dieses noch mehr nehmen bedeutet irgendwie, dass es mir gut geht, dass es dem Land gut geht, dass es der Oma gut geht, so dass alles okay ist, ja, wenn ich konsumiere. Und Nein zu sagen, ich möchte nicht, das war irgendwie gar keine Option. Und als ich da dann mal so saß und dachte, ich kann gar nicht Nein sagen, ich muss irgendwie immer mehr in mich reinschieben, da habe ich gemerkt, nee, so geht's irgendwie nicht. Ich will jetzt endlich Nein sagen. Nein zu allem Möglichen. Und danach habe ich dann einfach gesagt, mache ich das jetzt. Da habe ich mich überhaupt nicht drauf vorbereitet.
Und wie hast du dann entschieden, was du alles ausprobieren willst?
Ich habe mir einen groben Plan gemacht. Also ich wollte nicht aus meiner Altbauwohnung in der Innenstadt raus, weil ich mich auch nicht so krass alienaten wollte, dass es irgendwie, dass ich dann am Ende gar nichts mehr mit zurücknehmen kann. Ich habe auch noch meine Krankenversicherung und sowas behalten. Aber ansonsten habe ich gesagt, alles, was ich mir sonst irgendwie mit meiner Chipkarte im Supermarkt, in den Kaufhäusern und da draußen so gegönnt habe, das fällt jetzt weg. Also alles, was man so in der Anfälligkeit für den Hyperkonsum so da ist da draußen, darauf wollte ich verzichten, um auch überhaupt erstmal zu merken, wie viel brauche ich denn eigentlich überhaupt von dem? Und eine Wohnung brauche ich schon. Mhm. Aber auch nicht so eine große eigentlich. Eigentlich reicht auch eine kleine, habe ich auch rausgefunden.
Ja. Gab es denn irgendwas, was dir besonders schwer gefallen ist?
Ja, viele Sachen sind mir sehr schwer gefallen, weil die Gewohnheit ist ja eine sehr, sehr starke Kraft. Und ich habe gemerkt, mit jedem, also ich habe so sukzessive immer mehr weggenommen. Wenn ich mich dann dran gewöhnt habe, zum Beispiel zu sagen, ich will nur Dinge essen, die ich irgendwo gefunden habe oder containert habe oder selber erstellt habe, also selber angebaut, selber konserviert. Dann dachte ich so, okay, in der Stadt ist das jetzt eigentlich auch nicht so schwierig, weil es bleibt so, so viel übrig, dass es wirklich keine große Kunst ist. Und dann habe ich gesagt, okay, auch das Fleisch zum Beispiel, das ich zu dem Zeitpunkt dann noch gegessen habe, das will ich dann aber auch selbst mit erlegt haben, damit ich mit dem Preis irgendwie die wahren Kosten des Fleischessens irgendwie bewusst machen kann. Also bin ich mit einem Jäger unterwegs gewesen, Jägerpraktikantin geworden. Und ich esse eigentlich auch bis heute fast nur Wildfleisch. Weil ich mich eben mit diesem Preis des Tötens und der Naturentnahme irgendwie auseinandergesetzt habe. Und dann dachte ich, okay, das hast du jetzt auch hinter dir. Wie wäre das eigentlich, wenn du nur noch Wildkräuter isst und so? Und habe dann auch eine Frau besucht, die sich wirklich nur von wilden Kräutern und Früchten ernährt. Und so bin ich da immer weiter, habe ich mich immer mehr ins Extrem herangetastet, weil ich gemerkt habe, okay, alles, was du halt irgendwie so über einen Monat, ein, zwei Monate machst, dann ist das deine neue Wirklichkeit und man kann dann darauf verzichten. Deswegen ist das immer extremer geworden und meine Freunde haben dann auch irgendwann gefragt, ob ich so eine Art apokalyptische Diät mache. Ich habe da irgendwie auch so 20 Kilo in diesem Jahr verloren. Also ich habe mir da doch schon sehr viel weggenommen.
Eben, das ging richtig an die Substanz, oder?
Ja, aber irgendwie in einer guten Art, weil es mich zu so einem wirklichen, also sehr körperlich beeinflusst hat. Also ich würde es jetzt nicht jedem raten, vielleicht diese gleichen Extreme nochmal anzustreben wie ich, aber zumindest hat dieses sich aussetzen, ist wie so ein Fastenexperiment eigentlich auch. Das machen ja auch viele Menschen sehr gerne. Das ist jetzt nicht angenehm, aber man wird sich sehr vieler Dinge bewusst, wenn man was weglässt.
Also jetzt zum Beispiel mit diesen Containern, oder? Also ich kenne auch ein paar Leute, die das ab und zu machen, habe es aber selber noch nie probiert, muss ich sagen. Das klang so in deinem Buch, als hätte das auch ein bisschen Überwindung gebraucht.
Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an. War ich nicht auch mal in der Schweiz Containern? Da wird das nicht unbedingt empfohlen, weil einige Supermärkte da angeblich Rattengift draufkippen. Also in der Schweiz muss man auch ein bisschen vorsichtiger sein mit den Containern. Es gibt aber auch in Deutschland viele Supermärkte, die das dann manchmal auch schon so hingestellt haben, dass man sich das frei mitnehmen kann.
Ah, okay.
Also gerade so Bio-Supermärkte, die machen das, dass sie dann wie so eine Verschenkekiste auch haben. Und da ist es dann nicht so eklig, aber sich halt wirklich in so einen richtigen Müllcontainer reinfallen zu lassen, das hat dann manchmal schon ein bisschen Überwindung gekostet, das stimmt.
Dass hierzulande viele Lebensmittel verschwendet werden, wissen wir. Doch wie viele sind es genau? In der Schweiz wird in dem Kontext häufig eine Studie der ETH Zürich von 2019 zitiert. Demnach entstehen jedes Jahr 2,8 Millionen Tonnen vermeidbare Lebensmittelverluste. Diese Verluste entstehen an verschiedenen Teilen der Produktionskette. 30% der weggeschmissenen Lebensmittel gehen demnach aufs Konto von Privathaushalten. Doch solche Anteile zu errechnen ist ein ziemlich komplexes Unterfangen. Vergleicht man zum Beispiel diese Angaben mit Zahlen auf der Webseite des Deutschen Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, dann wird man erstmal stutzig. Denn dort steht, knapp 60% der Lebensmittelabfälle fallen in privaten Haushalten an. Werfen Deutsche also doppelt so viele Lebensmittel weg wie Schweizer? Natürlich nicht. Die Zahlen werden nur unterschiedlich erhoben. Das fängt bei Fragen an wie, wird nur der theoretisch noch essbare Teil einer matschigen Banane als vermeidbarer Müll gezählt oder auch ihre Schale? Klar ist aber trotzdem, Lebensmittelverschwendung findet statt und ist natürlich sehr ärgerlich. Dagegen sollte was unternommen werden. Aber in Abfallcontainer nach essbaren Schätzen zu wühlen, ist halt nicht jedermanns Sache.
Zu der gleichen Zeit, als ich also mit diesen Containerern oder Dumpsterdivern unterwegs war, ist hier auch Raphael Fellmer an den Start gegangen, der auch also einer der bekanntesten Mülltaucher war. Und der hat dann irgendwann gesagt, das müssen wir irgendwie legalisieren, das müssen wir irgendwie alles institutionalisieren. Und er hat dann Rettermärkte gegründet, nimmt also vom Großhandel sozusagen schon so Leftovers ab und verkauft die dann weiter. Und so ist das bei ganz vielen meiner Versuchsanordnungen komischerweise gelaufen. Mhm. Also auch so auf irgendwie so Altkleider einzusammeln und umzuändern oder auf Sperrmüllhöfen sich was rauszuziehen und das aufzuarbeiten und so. Das ist mittlerweile zu so einer richtigen Vintage-Strömung geworden. Ganz Berlin läuft so rum. Und auch große Unternehmen wie H&M oder so haben solche Rücknahmesysteme. Also da ist ganz viel institutionalisiert worden, was ich damals noch in der Nische ausprobiert habe und was als eben so ein bisschen verrückt galt. Das ist heute eigentlich ganz normal. Insofern habe ich manchmal auch ein bisschen Hoffnung.
Ja, wobei das ja auch ein bisschen, also ich finde das ein bisschen tricky, darüber nachzudenken, oder? Weil wenn du irgendwie denkst, es gibt dann halt so diesen Supermarkt vorne raus mit den ganzen, wie man das halt so kennt, oder? Und wenn dann quasi parallel noch so eine Verschenkemarktkultur entsteht, also ich meine, irgendjemand wird ja früher oder später was dagegen haben. Also so wie können diese beiden Systeme parallel existieren?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also es ist häufig so, dass in unserer Art von Wirtschaftsweise es Widerstand gibt und auch Widerstand geben kann. Also Menschen, die sich dem Konsumdruck, Konsumzwang in irgendeiner Weise entziehen. Das sind dann irgendwie so Alternative oder Punks oder Hippies oder so. Wenn sich eine Idee allerdings als doch recht gut herausstellt, dann bildet sich eine Art Subkultur. Und wenn die ausreichend gentrifiziert und aufgeladen wird, dann schnappt es sich sozusagen kapitalistische Unternehmungen selbst und macht daraus ein schönes Businessmodell. Und dann ist es kaputt. Dann ist die Gegenkultur kaputt. Und der Widerstand, den man sozusagen gegen diesen Konsumzwang hatte, ist da gebrochen. Also das kann man ja sehr gut zum Beispiel an Vinted sehen oder Kleiderkreisel. Das ist mal gestartet als eine Plattform, auf der Menschen ihre Klamotten austauschen können. Das war, also ich habe zu der Zeit echt auch so One-on-One-Tausches gemacht. Ich habe da sogar mal ein Burberry-Kleid irgendwie gegen irgendwas anderes getauscht. Mhm. Und mittlerweile ist das ein richtig kapitalintensives Unternehmen geworden, wo Menschen ihre teilweise wirklich neu gekauften Klamotten noch mit Preisschild dran weiterverkaufen, teilweise sogar zu, habe ich auch schon gesehen, höheren Preisen, als es im Laden sein würde. Ähnlich wie bei Airbnb und so, mhm. Wohnungstausch und auch BlaBlaCar, Mitfahrgelegenheit und so. Also das sind alles solche Aushöhlungen, die leider immer wieder passieren.
Ja, ich hatte eben den Eindruck, also ich finde, das Couchsurfing versus Airbnb ist eigentlich ein gutes Beispiel. Früher bin ich öfter mal Couch gesurft und ich fand das eigentlich immer total toll. Und als dann Airbnb aufkam, hatte ich das Gefühl, dass es schwieriger wurde. Und ich hatte aber auch das Gefühl, dass ich in meiner Einstellung ein größeres Problem damit hatte, so gratis Sachen in Anspruch zu nehmen, oder? Weil es doch so einfach und günstig wäre, das mit einer monetären Gegenleistung quasi zu versehen.
Absolut. Mir ist das während meiner geldlosen Reise begegnet, dass das Trampen zum Beispiel ja auch komplett eigentlich verschwunden ist. Ne? Seit es irgendwie zuerst Mitfahrgelegenheit, jetzt BlaBlaCar gibt, muss ich Leute fragen, warum machst du das? Man sieht ja auch wirklich kaum mehr irgendwelche Tramper und Tramperinnen irgendwie am Straßenrand. Und ich glaube, das hat nicht nur damit zu tun, dass Menschen Angst haben, das zu machen, zu Fremden ins Auto zu steigen, weil ja, also bei irgendwelchen Minibussen oder eben bei BlaBlaCar machen wir das ja auch. Sondern dass es eher so dieses niedrigschwellige, kommunikationsfreie Angebot gibt. Also ich klicke einfach ja und dann kann ich mich da wortlos irgendwo reinsetzen und niemand nervt mich. Und das ist zum Beispiel auch so eine Erkenntnis, dass wenn du dich versuchst, jenseits dieser bequemen Konsumangebote zu bewegen, dann bedeutet das richtig viel Zeit und Kommunikationsaufwand. Man muss ja alles immer erst vorbereiten, anschieben, sich überlegen, was ist eigentlich die Währung, mit der ich zahle, wenn ich nicht mit Geld bezahle, was ist eigentlich das Fundament irgendwie, um jetzt in diesem Auto mitzufahren oder woanders zu übernachten oder sogar vielleicht irgendwelche Ressourcen mit zu konsumieren.
Ja, ja, eben genau. Und eben auch quasi selber den Schritt zu machen, dass man sich traut, was in Anspruch zu nehmen, für das man nicht bezahlt hat. Im klassischen Sinne, oder?
Ja, das ich ist finde, irre. Das, ja, so ja, irre schwierig.
Hindernis.
Weil wir sind das so sehr gewohnt, dass wenn dir jemand etwas gibt, dass du dann dass du reziprok etwas zurückgibst. Am besten eigentlich auch gleich sofort. Ich kenne sogar Leute, die sagen, dass ihnen es höchst unangenehm ist, wenn sie etwas geschenkt bekommen, weil sie sich sofort im Kopf darüber Gedanken machen, wie sie das irgendwie wieder zurückgeben können, wie sie etwas wieder zurückgeben können. Das war am Anfang in den ersten Monaten richtig Pain, richtig schlimm, weil ich habe dann teilweise lieber gehungert oder nichts gegessen, als dass ich halt irgendwo, also was heißt gebettelt, aber halt irgendwo mich mit hingesetzt habe und nichts hatte, was ich irgendwie zurückgeben konnte.
Hast du mal eine konkrete Situation?
Ja, ah, warte mal, da waren wir, glaube ich, sogar in der Schweiz, in Genf, genau. Da war ich mit meiner Freundin dahin unterwegs, wir wollten dann noch weiterreisen. Und da haben wir zum Beispiel auch versucht, jemanden zu finden, wo wir schlafen können und so. Und haben uns auch überhaupt nicht getraut, irgendwie zu fragen, ob wir auch irgendwie was essen dürfen. Und dann haben wir uns versucht, irgendwie so Gratisproben so von Schokolade irgendwo so mitzunehmen. Und es wurde immer schwieriger und unsere Laune wurde auch immer schlechter. Und wir dachten schon, vielleicht müssen wir das Experiment irgendwie abbrechen. Und der Mann, der uns aber bei sich aufgenommen hat, hat gesagt, hey, ganz normal, ich war Ewigkeiten irgendwie in Südostasien reisen und die haben mich immer irgendwo aufgenommen und mir was gegeben. Wenn ihr Hunger habt, bitte nehmt euch. Und das war so ein Relief, ja, dass der das irgendwie auch so aufgenommen hatte. Da nimmst du dann mit so einer Dankbarkeit auch so Sikh-Mönche in Barcelona, die uns bei sich aufgenommen haben und immer so eine Speisung hatten. Das hat irgendwie teilweise wirklich sehr, sehr geholfen und zu einer großen Demut vor den Gaben gegeben, die manche Menschen halt einfach so von sich aus wegschenken. Aber es hat, also ich habe gemerkt, dass es irgendwie wirklich zwei Seiten hat. Also das eine ist, dass man lernt, was Freigebigkeit und irgendwie Großmütigkeit bedeutet und wie schön das ist, auch so eine Dankbarkeit dafür zu empfinden, habe ich nie gehabt, wenn ich irgendwo im Restaurant war. Also klar habe ich dann mal so, dachte ich so, oh, wow, das schmeckt gut. Aber diese Form von krasser Dankbarkeit, das hatte ich vorher so nie. Und mittlerweile ist es auch so, also dass ich denke, ich möchte eigentlich überall hingehen und ein kleines Geschenk irgendwie dabei haben. Gar nicht, weil ich will, dass derjenige mir auch was schenkt, sondern weil das so schön ist, wenn sich jemand freut, wenn man jemandem was geben darf. Also diese zwei Seiten durfte ich dann irgendwie auch kennenlernen, dass wenn ich irgendwie dann viel hatte von irgendwas, also beim Containern hast du ist immer sehr, sehr viel Zeug, weil so viel übrig bleibt. Oder auch Klamotten oder so. Und dann triffst du jemanden und machst mal eine Überraschungstüte, eine Knalltüte oder irgendwie sowas. Die Freude, die die Leute empfinden, ist so toll. Also genau, ich durfte da irgendwie beide Seiten des Schenkens irgendwie auch kennenlernen.
Wir sind gleich zurück. Lust auf neue Herausforderungen? Dann ab an die HWZ. Unsere Studiengänge bieten dir Flexibilität, ein großes Netzwerk und praxisorientierte Inhalte. Unsere visionären Bildungsangebote im Bereich Wirtschaft vermitteln dir Wissen, das du unmittelbar im Alltag anwenden kannst. HWZ, deine Hochschule für Wirtschaft, direkt am HB Zürich.
Viele Sachen, die du erlebt hast während diesem Jahr, die waren ja sehr schön, oder? Also so diese Gemeinschaftserlebnisse, die du hattest zum Beispiel. Also was mir eben noch so in Erinnerung geblieben ist, ist diese Begegnung mit dieser Wildkräuterfrau, die ja wirklich nur sammelt und das ist, was sie so findet und dann aber so total vital und irgendwie so freudig dabei ist.
Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass die Menschen, die ich besucht habe, die sind vielleicht in so einer bürgerlichen Werteordnung nicht erfolgreich oder so, ne? Viele haben irgendwie auch ihre Jobs aufgegeben, um irgendwie eben auf einem Feld mitzugärtnern oder haben sich stärker, weiß ich nicht, irgendwie rausgenommen, weil ansonsten geht es ja auch gar nicht anders. Und die sind aber trotzdem oft sehr angstfrei gewesen. Ich glaube, weil sie wissen, wie sie mit weniger zurechtkommen. Mhm. Und es gibt, glaube ich, diesen Terminus, die Angst des Dagobert Duck. Also je mehr man hat, je mehr Verantwortung fühlt man auch, je mehr Furcht hat man irgendwie auch, dass das wieder weggeht. Und dadurch wird man eigentlich immer knausriger, immer enger, immer geiziger. Und diese blöde Furcht, die nimmt einem irgendwie so viel an Lebensfreude weg. Ja, und das ist eine sehr schöne Erfahrung gewesen. Das klingt immer jetzt so exotisierend, ja, wenn man sagt, okay, je ärmer die Leute waren, umso freigebiger waren sie. Ein bisschen was ist allerdings dran, weil dieses Teilen sich irgendwie natürlicher angefühlt hat. Also auch das, was man mitgebracht hat, wird dann ja auch gleich automatisch sehr viel wertvoller. Und das, was sie teilen, ist dann halt auch gleich sehr wertvoll. Und dieser Existenzialismus, der hat mich eigentlich sehr befreit.
Also so konkret, was von den Sachen, die du da ausprobiert hast, machst du heute noch? Und was ist vielleicht in der Umsetzung zu unpraktisch?
Also ich glaube, das Wichtigste und vielleicht auch mit das Schönste, was ich damit rausgenommen habe, ist die Produktion von Lebensmitteln in Form einer solidarischen Feldwirtschaft. Das ist eine Gruppe von über 60 Leuten, die so ein kleines Feld am Stadtrand haben. Und wir geben so 2 bis 3 GärtnerInnen monatlich Geld, dass die für uns das anbauen. Aber gleichzeitig machen wir auch Feldeinsätze. Wir sind also auch verpflichtet, uns mit zu beteiligen. Und wenn es jetzt zum Beispiel mal Ernteausfälle gibt, weil es zu trocken oder zu warm oder zu feucht war, dann federt das sozusagen diese Gruppe mit ab. Wir versuchen also die Nahrungsmittelproduktion nicht mehr nur in der Verantwortung irgendwie eines einzelnen Landwirts oder Landwirtin irgendwie zu halten, sondern das kollektiv zu betreiben. Dadurch können wir aber auch mit sagen, was wollen wir denn eigentlich essen? Wie viel wollen wir essen? Wie viel soll das maximal kosten? Versuchen da auch postfossil zu arbeiten, also ohne Düngemittel und Plastik einzusetzen. Und ja, das ist halt, wenn du da jetzt, keine Ahnung, ich esse immer noch Porree, das gibt's halt einfach das ganze Jahr einfach. Ich bin da jetzt gar nicht so ein Riesenfan von Lauch, aber wenn man das halt irgendwie selber mit angebaut hat und das so eine Gruppenleistung ist, dann wertschätzt man das. Und ich möchte eigentlich so einen Bezug zur Welt haben. Darum ist das, und das habe ich eben jeden Tag auf meinem Teller. Und darum muss ich ja auch gar nicht so oft in irgendwelche Supermärkte gehen. Mhm. Und deine Nahrung wird automatisch gleich viel vegetarischer und veganer und gesünder und kollektiver auch noch. Und das ist für mich immer so ein gutes Beispiel daran, wie sich Leben verändert. Aber auch so, was ich jetzt so anhab oder so, das ist auch meistens von Freundinnen. Wir haben private Kleidertauschkreise oder ich hole es mir halt aus von Vinted oder so. Also so solche Sachen, die... Da denke ich jetzt gar nicht mehr so groß drüber nach. Ich habe natürlich kein Auto, sondern mache Carsharing oder fahre irgendwo anders mit. Das hat sich eigentlich alles so ein bisschen normalisiert.
Was ich eben auch noch interessant fand, dass es in mehreren vorherigen Folgen schon aufgetaucht ist, so dieser soziale Aspekt des Konsums, oder? Und dass wir Konsumentscheidungen eigentlich nicht wirklich individuell treffen, sondern dass es immer irgendwie auch beeinflusst ist von dem, was unsere Peer-Gruppe so tut. Und dass das darüber halt irgendwie auch natürlich so Strukturen gibt, also mit Social Media und sowas, dass man so Zugriff hat auf die Konsumnormalität von ganz vielen anderen Leuten, auf die man sonst irgendwie nicht so Zugriff hätte. Und gleichzeitig, also wenn man jetzt so deine Erfahrungen anschaut, dann ist ja da der soziale Aspekt auch mega stark, aber es geht irgendwie in eine ganz andere Richtung.
Ja, das war am Anfang aber schon so, dass mein Freundeskreis sich ja nicht aus besonders vielen alternativen Menschen zusammengesetzt hat. Und während des Jahres bin ich mir manchmal schon auch ein bisschen allein vorgekommen, weil das nicht die Werteordnung war, die meine Freunde und Freundinnen damals so geteilt haben. Aber über die Jahre haben wir uns dann schon irgendwie auch wieder miteinander angeglichen. Und zum Beispiel ist es so, dass es gibt ja nicht nur materiellen Konsum, es gibt ja ganz viel immateriellen Konsum. Und jetzt so irgendwie zum Beispiel Theaterkarten oder Bücher oder andere Sachen sich zu kaufen, das mache ich schon. Und das will ich auch. Und das ist für mich irgendwie ein Konsum, da bezahle ich auch wirklich. Deswegen will ich eigentlich auch wieder Geld benutzen. Ich lehne Geld nicht als solches ab, sondern ich finde es eigentlich total schön, wenn man auch darüber mal eine Wertschätzung irgendwie ausdrücken kann und nicht nur über ein kleines Geschenk, das man mitgenommen hat. Aber die Frage ist halt immer, was wird Geld irgendwann zum Selbstzweck? Ja, also schreibt man das Buch nur, damit man Geld bekommt, oder macht man ein Theaterstück nur, damit man Geld bekommt? Wahrscheinlich nicht. Und so möchte ich auch irgendwie meinen GemüsegärtnerInnen irgendwie Geld geben, damit sie leben können. Aber sie machen das eben auch nicht nur wegen des Geldes, sondern weil wir da eine neue Form von Zukunft auch irgendwie ausprobieren. Und ja, genau. Also deswegen ist, glaube ich, Konsum auch nicht immer gleichzusetzen. Also es gibt sehr viele verschiedene Varianten.
Ja, wie ist denn jetzt denn dein Verhältnis zum Konsum im Moment? Haderst du da jetzt noch großartig damit oder hast du dich da jetzt irgendwie so gut eingerichtet, dass du es nicht mehr so schlimm findest?
Ich glaube, dass mein Leben immer noch voller kognitiver Dissonanzen ist, ständig. Und dass sie zu kennen das Leben nun auch nicht wirklich vereinfacht hat. Also es ist kein, okay, ich habe das mal gemacht und jetzt bin ich da und jetzt wird das für immer so laufen, sondern das ist ja eine fortwährende Transformation, in der man sich gut und gerne immer mal wieder so verorten kann und fragen, ja, wie geht's dir eigentlich gerade, was machst du gerade, ist das hier zu viel oder ist das zu wenig? Und da befinde ich mich jetzt auch gerade, also gerade was Reisen angeht, das würde ich sagen, das erzeugt bei mir immer sehr große Fragezeichen. Darf ich überhaupt noch reisen? Also fliegen, und wie verhalte ich mich dann dort vor Ort, wenn es irgendwie kein sicheres Trinkwasser gibt und man wirklich nur aus Plastikflaschen das Wasser trinken darf und so. Da tauchen immer die größten Fragezeichen auf bei mir. Manchmal wünschte ich mir, ich wäre einfach weiterhin mit Blindheit geschlagen und könnte irgendwie alles einfach so weiter wie so in den Nuller- oder Zehnerjahren oder so genießen. Zehner schon nicht mehr, dann Nullerjahre eher. Aber das geht halt nicht mehr. Und diese Hilflosigkeit sozusagen oder diese Ohnmacht, die kommt dann schon auch immer mal wieder zu sagen, was kann ich denn als Individuum überhaupt dagegen ausrichten? Bringt das denn überhaupt was, dieses Verzichten? Mhm. Und vielleicht bin ich deswegen jetzt nochmal hierher gekommen, auch um das noch mir und vielleicht auch anderen nochmal zu erzählen, dass es schon möglich ist, in Teilen irgendwie mal zu experimentieren, woher man Dinge vielleicht auch bekommen kann und wie man auch anders leben kann, dass wir nicht so Gefangene unserer selbst und des Systems sind.
Das ist was ich auch bei der Lektüre deines Buches eigentlich ziemlich tröstlich fand, dass auch wenn meine persönlichen Konsumentscheidungen vielleicht nicht wahnsinnig ins Gewicht fallen, so in the grand scheme of things, gibt es ja trotzdem noch andere Gründe, das zu machen. Und das ist auch was ich gerne mitnehmen möchte als Fazit von dieser Folge, aber auch von dieser ganzen Staffel zum Thema Konsum. Nämlich, dass es ja viele andere gute Gründe gibt, sich irgendwie mit dem Konsum auseinanderzusetzen und den vielleicht auch ein bisschen abzuändern. Also zum Beispiel, also was mir eben sehr, sehr gut gefallen hat, auch an deinem Buch, ist, dass so viel Community drin steckt und dass es irgendwie eigentlich genau die Räume sind, an denen es uns ja aktuell auch oft fehlt. Und dass eben quasi so der Verzicht auf den Konsum dazu führen kann, diese Räume wieder zu öffnen oder neu zu gestalten.
Unbedingt. Also es, im Buch steht irgendwie mal da, okay, ich habe halt irgendwann mal einen Tisch auf die Straße gestellt, weil ich glaube, mit einem Tisch fängt alles an den man sich zusammensetzen kann und da halt irgendwie auch mal Essen, das ich halt gemacht habe, mit draufgestellt. Dann sind Nachbarn dazugekommen, haben auch ihr Essen mit draufgestellt und so ist das immer gewachsen. Und Leute kommen in unsere kleine Straße und fragen sich, oh, was ist das für ein zauberhafter Ort und so, und denkst du so, es braucht echt nur einen Tisch, ne, den du in deine Parklücke stellst. Aber aus dieser nachbarschaftlichen Verbundenheit ist dann irgendwie auch so ein Kiezgefühl irgendwie gewachsen, dass wir vor 2 Jahren, glaube ich, so einen Projektladen übernommen haben, der schon immer seit 20 Jahren irgendwie in unserer Straße existierte. Und dann konnten die dann irgendwann die Miete nicht mehr bezahlen, was eben immer so mit Projektläden passiert. Und da haben wir auch als Nachbarschaft irgendwie gesagt, wir wollen, dass das weiter erhalten bleibt. Also, dass es freie Räume gibt, in denen sich Leute frei treffen können und der erstmal nicht Geld voraussetzt, damit man Sachen machen kann. Also und so fängt halt irgendwie was an einem Tisch an mit einem lustigen Abendbrot und über Freude an Gemeinschaft und wird dann irgendwann zu ja irgendwie auch einem institutionalisierten Ort, wo sich andere auch politische Gruppen irgendwie treffen können. Und das ist wie so ein Spillover, weißt du? Das ist also ganz aus einem ganz kleinen, privaten, individuellen, ich will meinen Konsum und mein Leben ändern, zu Strukturen, an denen halt auch andere dann weiterhin mitarbeiten können. Also ich will mich jetzt nicht so als Jeanne d'Arc irgendwie des Antikapitalismus darstellen, sondern nur sagen, es ist eigentlich ziemlich einfach.
Und die Apokalypse, machst du dir da noch Sorgen drum?
Also mittlerweile spricht man ja auch so richtig so von Doomerism. Das ist so ein richtiger eigener Begriff geworden für Leute, die halt irgendwie davon ausgehen, dass alles zu Ende ist. Und lustigerweise ich nicht. Also ich gehöre nicht mehr dazu. Vielleicht ist der Gedanke, dass wir nun wirklich am Ende der Geschichte angekommen sind, dass wir dieses Fanal der Menschheit irgendwie erreicht haben, auch ein bisschen eine arrogante Perspektive. Also irgendwie gibt's ja sozusagen so Doomsday-Erzählungen, sind so alt wie die Menschheit und fast jede Generation hat geglaubt, nun geht's aber wirklich nicht mehr weiter. Ich glaube schon, dass es irgendwie weitergeht, auch mit diesem Wirtschaftssystem, aber die Vorzeichen verändern sich eben immer wieder und bei vielen Menschen nehme ich das so wahr, dass das doof ist und dass wir das eigentlich nicht wollen, weil das ja bedeutet, westliche Privilegien abzugeben und dabei zuzugucken, wie China oder Indien oder Brasilien jetzt irgendwie aufsteigen. Aber hey, wir können so viel lernen auch dabei und uns irgendwie eine neue Welt auch mit angucken. Irgendwie ist es auch ein bisschen aufregend. Also ich freue mich nicht direkt darauf, aber ich habe irgendwie mehr gelernt, dass Transformation das eigentliche Ziel unseres Lebens ist. Und nicht die Bewahrung dessen, was irgendwann mal richtig war.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Greta Taubert, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Tja, ihr Lieben, das war die 7. und letzte Folge dieser Staffel NZZ Megahertz zum Thema Konsum. Es war ein ziemlich wilder Ritt, wenn ihr mich fragt. Mir ging es zumindest so. Aus dieser Folge mit Greta Taubert gehe ich auf jeden Fall versöhnt und bestärkt hervor. Ich hoffe, das geht euch auch so. Und vielleicht gehen wir jetzt einfach alle mal schön einen Tisch auf die Straße stellen und laden ein paar Fremde im Vorbeigehen zum Essen ein. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Mich würde auch noch brennend interessieren, was ihr von unserem neuen Format haltet. Findet ihr es gut, dass wir uns jetzt mehrere Folgen lang einem Thema widmen? Falls ja oder auch falls nicht, dann schreibt uns doch bitte gerne eine Nachricht, zum Beispiel an megahertz@nzz.ch oder ihr schreibt uns auf Instagram. Unser Handle lautet nzzmegahertz. Mein Name ist Jenny Rieger und ich sage Tschüss und bis bald.